Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, 16 bis 17 Uhr. Neue Ausgabe, spannendes Thema. Thema, das mir persönlich auch super Spaß macht. Es geht nämlich heute um Motorsport. Mein Name ist Michael Trost und heute geht es mit dem, Teamleiter, dem Projektleiter von Einstein Motorsport sowie der Verantwortlichen für alle CFK, also Chassis-Verantwortlichen bei mir in der Sendung um das Thema Einstein Motorsport und bei mir gegenüber sitzen zum einen, wie schon gesagt, Projektleiter, der Tim Rehm. Tim, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns im Radio.
Ja, guten Tag zusammen.
Und außerdem ist die Sina Merle bei uns. Sina ebenso, ganz herzlich willkommen bei uns im Radio heute Nachmittag.
Und du.
Schön, dass ihr da seid, den Weg zu uns gefunden habt, um ein bisschen aktuell über den Stand eures Projektes Einstein Motorsport, den AL24 unter anderem, zu berichten, aber natürlich allgemein auch über das Projekt, was ist Einstein Motorsport, wer macht da mit, welche Funktionen gibt es überhaupt und so weiter und so fort, Formula Student und mehr. Aber bevor wir über all das sprechen, wir machen es wie immer, wir machen immer eine kurze Vorstellrunde. Jetzt ist die Frage, Projektleiter first oder Ladies first? Wer soll machen?
Ladies first, gerne.
Würde ich auch fast ein bisschen vorschlagen. Sina, dann erzähl mal ganz kurz ein klein bisschen was zu dir, wie du bist, was du machst und natürlich auch in dem Kontext, wie deine Funktion bei Einstein Motorsport ist.
Genau, also ich bin jetzt studiere an der Hochschule hier in Ulm, bin jetzt in meinem zweiten Semester Fahrzeugtechnik und bin seit Anfang meines Studiums mit bei Einstein, hat mich direkt so ein bisschen gecatcht. Ich weiß nicht, fand das irgendwie voll cool und dann haben die sich vorgestellt und das war halt einfach genau meine Sparte und ja.
Dann hast du dich entschieden, da mitzumachen.
Genau.
Und bist dann dabei seit letzten Jahr, wahrscheinlich seit 2023,
oder? Also seit Anfang des Wintersemesters, seit September jetzt.
Der Switch ist, glaube ich, immer so zum Semesterbeginn, wo dann quasi eine Generation vielleicht rausgeht und die Nachrückende im Prinzip das Management übernimmt und dann ja so im Prinzip das weitergetragen wird.
Genau.
Und apropos Management übernimmt, das ist schon das Stichwort zu dir, Tim.
Also wie bereits gesagt, mein Name ist Tim Rehm, bin jetzt 22 Jahre alt und studiere jetzt hier im sechsten Fachsemester ebenfalls Fahrzeugtechnik an der Technischen Hochschule Ulm. Ist jetzt bereits sogar schon meine dritte Saison, also ist jetzt knapp 2,5 Jahre her, wo ich angefangen habe. Auch schon direkt im ersten Semester dabei gewesen, war tatsächlich schon im Team drin, bevor ich überhaupt eine einzige Vorlesung hatte. Macht unglaublich viel Laune. Am Anfang noch ganz normal Teammitglied gewesen im Team Fahrwerk. Und dann in der Saison danach war ich dann auch Teamleiter, wie ich in der MX konnte, dann so ein kleines Team von knapp 6-7 Leuten leiten. Habe ich dann da die meiste Zeit um die Fahrzeugperformance und auch um eine Traction Control und ein bisschen um Regelungen im Fahrzeugsystem mich drum gekümmert. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich da ein bisschen weiter weggekommen vom Technischen, aber mehr in die Richtung Management. Und mache jetzt im Prinzip die ganze Projektleitung, also kümmere mich sehr viel um Sponsoring, aber auch die ganze Recruiting, wo man zum Beispiel jetzt auch Sina bekommen hat, darum kümmere ich auch.
Mhm. Ja, wie viel sind denn aktuell bei euch im Team, also wie viele Unterstützer, wie viele Schraubermacher oder Rechner, also Leute, die wirklich am Projekt mitarbeiten, wie viel sind momentan dabei?
Aktuell sind wir zwischen 60 und 70 Personen im Team, die dabei sind.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, so immer in etwa die gleiche.
Genau, ist immer mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr tatsächlich.
Ja.
Aber aktuell sind wir gerade so im Durchschnitt normalerweise.
Ja. Vielleicht sollten wir ein klein bisschen über die Geschichte, wann das Projekt begonnen hat, sprechen. Wisst ihr, in welches Jahr es ungefähr zurückgeht?
Genau, soweit ich weiß, wurde 2006 gegründet. Haben dann bis 2019 noch ein Verbrennerfahrzeug gebaut. Mhm. Und dann so ein bisschen mit der Corona-Pandemie dann seit 2020 haben wir angefangen, elektrisch autonomen Rennwagen zu bauen. Also muss nicht nur mit dem Fahrer drin hocken, sondern es kann auch gar keiner drin hocken und das fährt auch komplett autonom dann.
Ja, also sagen wir, Gegenstand des Projektes ist in jedem Jahr die Fertigstellung eines Fahrzeuges. Vorstellung irgendwann so im Juni, Juli, um dann eben damit testen zu gehen und anschließend auf die Wettbewerbe der Formula Student.
Genau, also eine Saison lang geht bei uns von September bis August ungefähr. Ende Juli, Mitte August, da sind im Prinzip die ganzen Wettkämpfe. Die Saison fängt dann im Prinzip so zwei Wochen nach dem letzten Wettkampf normalerweise an, im September. Da haben wir dann, da überlegen wir, okay, was ist letzte Saison schiefgegangen, was können wir verbessern am Fahrzeug, überlegen uns neue Ziele. Da haben wir im Prinzip so ein Season Kickoff, nennen wir das immer. Da werden dann die ganzen Ziele vorgestellt mit dem ganzen Team. Das ist dann immer Ende September hin. Und dann haben wir im Prinzip zwei Monate normalerweise eine Design Phase. In dieser Design Phase konstruieren wir, also machen wir das ganze Engineering am Fahrzeug. Und dann normalerweise in Richtung Dezember fängt es dann an in die Manufacturing Phase. Da schicken wir die ganzen Zeichnungen an unseren Sponsoren hin und fertigen im Prinzip alles. Und dann Richtung April, Mai fährt dann das Auto zum ersten Mal.
Ja, das ist so immer grob der Rhythmus. Vielleicht nochmal ganz kurz, also das Projekt läuft an der Technischen Hochschule hier in Ulm, Römer Ingenieurschule auch genannt oder Fachhochschule. Da hatten wir erst auch hier kürzlich eine Sendung zum Thema. Auf jeden Fall, da ist das irgendwann mal initiiert worden. Gab es da irgendjemand, den man nennen muss, einen Fachleiter oder irgendwie auch die Studenten selber, die Idee zu dem Projekt hatten, oder habt ihr es irgendwo, ist da was bekannt, halt von anderen Hochschulen, die das auch quasi als Projekt betreiben, irgendwo gesehen, abgeguckt? Weißt du, wie das, oder wisst ihr, wie das irgendwie zustande kam hier?
Also ich weiß jetzt nicht die genauen Details. Was ich weiß, ist, dass ein sehr, sehr alter Alumni, der ist dann auch dabei war beim Gründen, der Andreas Riedl, der hat dann ja damals im Prinzip den Verein gegründet mit, ich glaube, mit nochmal weiteren sechs Studenten. Und damals war vor allem auch der Professor Herr Göbel dabei. Der hat uns auch damals auch ziemlich, soweit ich weiß, ziemlich gedrängt, dass es ein Verein wird und kein Hochschulprojekt an sich. Wir haben jetzt im Prinzip öfters von anderen Teams, die ein Hochschulprojekt an sich sind, dass sie dann nicht so frei sind mit deren Entscheidungen sozusagen
wie wir. Ja. Das heißt, heute ist das also quasi eine eigene Instanz und ihr als Studenten seid komplett eigenverantwortlich. Nur mit halt, was Mittel angeht, wahrscheinlich ein bisschen mit Zuschussung durch die Hochschule. Aber im Sinne von Designfreiheit, im Sinne von wie bauen wir jetzt das Auto links um rechts, so ein Baumer-Verbrenner oder Baumer-Hybrid oder bauen wir ein elektrisches Fahrzeug? Diese ganzen Entscheidungen, das ist alles wirklich Teamentscheid, da redet euch jetzt seitens der Hochschule niemand rein.
Genau.
Ist das so? Ja, das heißt, die stellen euch letztendlich Räumlichkeiten, Facilities, also Maschinen, Computer, CAD und eben alles, was sonst an technisch notwendig ist, zum Beispiel uns Monocoque zu backen, die Facility zur Verfügung, aber ihr könnt es dann frei nutzen sozusagen.
Genau, also den Monocoque zu backen, das machen wir tatsächlich bei einem Sponsor. Das wird dann im Autoklave reingetan. Autoklave ist im Prinzip wie ein gewöhnlicher Ofen, ja. Plus halt noch mit Druck, genau.
Also das macht ihr inzwischen extern, also genau. Nicht mehr bei euch an der Hochschule gemacht. Ja, also auf jeden Fall, ihr seid also rechtlich gesehen eine eigene Instanz, die für sich selber entscheiden darf. Und du insofern als Projektleiter hast dann auch über einen größeren Bereich Mittel und natürlich auch über Team, die dort mitwirken, dann doch zu wachen und schon eine gewisse Verantwortung auch.
Genau.
Sehr schön. Und wir haben schon gesagt, seit 2006 gibt es und es ist ja eigentlich dann in jedem Jahr wirklich auch bis, glaube ich, auf ein Jahr Corona, jedes Jahr ein Auto fertiggestellt worden.
Soweit ich weiß, gab es auch in der Verbrennerzeit, glaube ein oder zwei Jahre, wo dann auch kein Auto fertiggestellt wurde. Aber ja, 2020, da haben wir im Prinzip ein halbes Auto gebaut.
Ja.
Da hat man am Anfang noch gedacht, man macht noch eine Saison lang als Verbrenner weiter. Aber dann, als dann die Corona-Pandemie immer größer wurde, hat man sich dann doch dagegen entschieden. Vor allem, als dann 2020 die ganzen Wettkämpfe dann noch abgesagt wurden.
Ja.
Genau.
Das heißt, ihr habt im Prinzip alles, was die Technik angeht, was die Autos angeht, inzwischen schon ein großes Reservoir, auf das ihr auch zurückschauen könnt. Und im Prinzip, wo ihr auch einfach von Jahr zu Jahr dazulernt.
Genau.
Und wie weit habt ihr denn noch zurück zu euren Vorgängern? Wir haben ja schon gesagt, jedes Jahr rutscht quasi eine Generation nach. Die einen gehen raus, die machen ihren Abschluss, ein neuer Jahrgang fängt an und so eben die im Zwischenbereich quasi rutschen dann irgendwann die Verantwortung. Wie weit zurück habt ihr dann noch Kontakte? Kennt ihr noch eure Vorvorgänger und Vorgänger?
Ist immer abhängig vom Vorgänger, würde ich mal sagen. Also aktuell habe ich das Gefühl, dass jetzt die Personen, die wirklich unser Verein gegründet haben, jetzt schon so in einem Alter sind, dass sie sich wieder zurückerinnern und auch mal wieder Kontakt mit uns aufnehmen. Wie bereits vorhin gesagt, der Andreas Riedl, Mit dem habe ich jetzt, der hat sich halt dieses Jahr wieder mal mit uns in Kontakt gesetzt. Haben wir ein bisschen geredet, der hat jetzt bei uns auch so einen Motorsport-Workshop gemacht, weil er auch bei uns, weil er allgemein sehr viel im Motorsport tätig ist. Ansonsten haben wir relativ viel Alumni-Kontakt mit den letzten 3-4 Jahren im Prinzip.
Mhm, ja,
und dann halt vereinzelt über die Jahre haben wir da auch ein bisschen Kontakt.
Ja, schon auch insofern noch der Rückgriff gegebenenfalls auf Erfahrung und vor allem, ihr fühlt euch, glaube ich, schon irgendwie als eine größere Familie. So
genau.
Darf dazu sagen, dass ich da ja auch schon vor Ort war, inzwischen natürlich auch gut Bescheid weiß und wir auch hier in der Wissensstrahlung nebenbei nachhörbar bis ins Jahr 2010 immer wieder auch über Einstein Motorsport in Wissensstrahlung und Plattform berichtet haben, insofern wir euch auch schon sehr lange begleiten, was das angeht. Ich sage begleiten, aber begleiten in dem Sinne dabei Skin sein können, aber ja auch Studenten und Menschen von anderen Hochschulen. Es gibt ja mit der Hochschule Neu-Ulm, glaube ich, dort eine Vereinbarung und mit der Universität auch, dass man im Prinzip, dass auch von dort Studenten bei euch doch mitmachen können.
Also eine richtige Vereinbarung würde ich, ist es, glaube ich, ist es eher nicht. Mhm. Was wir halt, wir haben ein eigenes Reglement, ein Regelwerk und im Regelwerk steht im Prinzip drin, dass man ein Student sein muss. Aber da wird nichts dran gestanden, also steht nichts dran, von wo. Also rein theoretisch könnte auch jemand von München auch bei uns im Team beitreten. Mhm. Macht natürlich niemand, weil München natürlich auch in Formula Student Team ist. Aber dadurch, dass wir das einzige Formula Student Team in Ulm oder halt vor allem auch in der Umgebung sind, kommen natürlich auch Leute von der Hochschule Neu-Ulm und auch von der Universität oben ein paar zu uns.
Ja, also insofern, wenn jetzt Studenten zuhören, die vielleicht nicht an der THU studieren, sondern an der HNU oder an der Uni oder sonst irgendwo in der näheren Umgebung, die könnten, wenn sie große Freude am Motorsport und an Technik haben, durchaus auch bei euch sich melden und mitmachen. Da wäre jetzt also kein Ausschluss.
Mhm. Genau, also ich meine, wir haben auch... Laut Formula Student haben wir auch eine betriebswirtschaftliche Disziplin. Das wäre im Prinzip der Businessplan. Da geht es dann darum, so ein fiktives Geschäftsmodell zu entwickeln, das dann in 10 Minuten zu pitchen auf den Wettkämpfen. Und dann kriegt man im Prinzip Punkte dafür, wenn die Judges, die uns bewerten, halt auch investieren würden.
Ja.
Und genau deswegen haben wir halt nicht nur Ingenieure bei uns, sondern auch Leute von BWL oder auch von Marketing zum Beispiel.
Mhm. Ja, ihr seid relativ doch ein großes Team, das haben wir schon gesagt. Wir können ja vielleicht mal das machen wir noch bevor wir Musik machen, so einen ganz groben Überblick in die verschiedenen Teilbereiche geben. Ihr habt das schon gesagt, du bist so für CFK, also für Carbon, für letztendlich für die Hardware, wenn wir es mal so wollen, des Fahrzeugs auch mit verantwortlich. Vielleicht gebt doch mal so einen ganz kurzen Überblick, wie ihr euch strukturiert habt, also welche Verantwortungsbereiche es gibt, einfach damit man ein bisschen versteht, wie ihr dann organisiert seid.
Genau, also dadurch, dass wir so ein großes Team sind, müssen wir auch managementtechnisch relativ viel machen. Wir haben im Prinzip an der obersten Ebene an sich die ganze Projektleitung. Da bin ich zum Beispiel dabei als allgemeiner Projektleiter. Und da haben wir noch zwei zusätzliche technische Leiter, einmal für die Elektrik, einmal für die Mechanik. Und noch eine kaufmännische Leitung, der ist im Prinzip für die ganzen statischen Teams. Die statischen Teams sind bei uns einmal der Businessplan, der Cost Report und einmal das Marketing, also da, wo das Auto eigentlich nicht wirklich fährt.
Ja.
Genau. Im elektrischen Bereich haben wir auch drei Teams. Das ist einmal Team Electrics, machen im Prinzip alles Elektrische, unser Hochvolt-Akku, unser Kabelbaum, die Platinen. Überall, wo ein elektrischer Kabel hingeht, macht im Prinzip Team Electrics. Dann haben wir noch Team Vehicle Dynamics, da war ich ja letztes Jahr Teamleiter davon. Bisschen die Schnittstelle zur Mechanik, die schauen sich im Prinzip Fahrzeugsimulationen an. Die kümmern sich sehr viel um Steuergerät, weil wir da relativ viele Regelsysteme drin haben, um das Auto im Prinzip schneller zu machen. Und die kümmern sich auch zusammen mit dem Team Fahrwerk um das Fahrzeug-Setup. Also man kann verschiedene Einstellungen am Fahrzeug machen, um halt mehr Performance rauszuholen.
Mhm.
Genau. Dann hätten wir noch natürlich das Team Driverless. Das ist sehr, sehr softwarenah. Die machen im Prinzip die komplette Software vom autonomen System. Also von unserem, also wir haben einen großen Leader im Überrollbügel drin, der erkennt im Prinzip die ganze Strecke. Und die kriegen die ganzen Daten rein und müssen sich dann überlegen, okay, was können wir mit den Daten anfangen? Müssen diese Daten auch irgendwie so aufbereiten, dass die Strecke aufgebaut wird? Und dann müssen sie sich überlegen, okay, wie komme ich am schnellsten durch die Strecke durch?
Mhm.
Und dann die mechanischen Teams. Da haben wir einmal Team Fahrwerk. Team Fahrwerk macht im Prinzip, was es im Prinzip sagt, das ganze Fahrwerk, auch die Pedalerie und auch die Lenkung. Und dann noch Team Powertrain. Das ist ganz neu dieses Jahr. Der Powertrain kümmert sich halt um die kompletten, also um unseren Motor, die Radaufhängung und auch um das komplette Getriebe. Und dann CFK kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen.
Ja, eben. Also Team CFK macht halt alles. Das Chassis, also das Monocoque, dann noch alle möglichen Abdeckungen, Federdämpfersystemabdeckungen, die Nose vorne und genau. Und komplette Aerodynamikpaket natürlich auch.
Das heißt auch am Computer, das Simulieren, Strömung und Anpressdruck irgendwo berechnen, so Geschichten, das läuft dann auch bei euch.
Ja, genau.
Ja, genau. Man muss ja dazu sagen, ich meine, wer jetzt noch kein Auto gesehen hat von Einstein Motorsport oder von von Formula Student, das kann man auch googeln. Also wir können vielleicht mal ganz kurz eure URL sagen, eure Website, damit, wenn wir den ersten Musiktitel spielen, die Hörer schon mal sich ein klein bisschen einen Eindruck verschaffen können, auf die Seite hin surfen. Sagt doch mal ganz kurz, wo man euch online findet.
Genau, also einfach Einstein Motorsport eingeben, dann kommt das sofort. Mhm. Zusätzlich sind wir noch auf Instagram, natürlich aktiv auf Facebook und auch auf LinkedIn, da einfach auch Einstein Motorsport eingoogeln. Dann kommt dann irgendwann mal, entweder steht da Einstein Motorsport dran oder kommt so ein gelbes Albert Einstein Gesicht mit einer Sonnenbrille im Prinzip. Und das ist auch unser Logo, also genau. Da kommt man relativ schnell drauf.
Wir sehen jetzt nicht, aber ihr habt auch genau dieses Dresscode an, in gelb mit dem Einstein Motorsport Emblem und das auf jeden Fall ist quasi eure Kennzeichnung und ein Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, es sind ja in Deutschland und auch weltweit sehr viele Institutionen, vor allem eben Unis, die eben an solchen Autos bauen oder auch bei Global Formula Racing, Global Formula Racing ist auch ein Team, ja, Quark, bei Formula Student mitmachen. Also es ist weltweit ja, glaube ich, ein Riesenprojekt, Formula Student Autos zu bauen, im gleichen Reglement, wie ihr dann auch bei Einstein Motorsport euer Auto baut.
Ja, genau. Also vor allem im deutschsprachigen Raum ist eigentlich so gut wie jede Universität oder Hochschule, die in irgendeinem Bereich Ingenieure ausbildet, auch irgendwie in der Form der Student tätig. Weltweit natürlich überall. Also vor allem Amerika. Es gibt Teams in China, Japan, Indien. Australien, Indien gibt es auch viele Teams.
Ja.
Ich habe jetzt mal im Kopf immer, ich glaube, 800 Universitäten oder Hochschulen, die dabei sind. Also ist ein Riesending, ja.
Ich sagte eben gerade Global Formula Racing, weil ich drauf habe, arbeite hier im großen Unternehmen, Radarfirma in Ulm und unsere DHBW-Studenten sind tatsächlich auch mit ihrem Projekt an der Hochschule in Ravensburg dabei und die kennt ihr wahrscheinlich zum Teil dann auch. Dann haben wir auch schon kennengelernt auf verschiedenen Veranstaltungen, Stuttgart, Karlsruhe und sogar weiß ich auch, die in der Bundeswehr gibt es, der Universität der Bundeswehr. Also wirklich alle möglichen Bildungsinstitutionen machen mit und also insofern gibt es da wahrscheinlich bei den Veranstaltungen, also über 100 oder ich weiß nicht wie viele Teams und Fahrzeuge, die doch da dann auch dabei sind, oder?
Ja, also der deutsche Wettkampf, also der Formula Student Germany, das sind es knapp 80 Teams, soweit ich weiß, 80 Fahrzeuge, die da hingehen. Seit dieser Saison im Prinzip nur noch elektrisch autonom.
Mhm. Oh ja, das heißt, die letzten haben umgestellt oder gibt es Reglement der Formula Student inzwischen vor, dass das elektrischer Antrieb sein muss?
Also im europäischen Bereich hat eigentlich die Formula Student Germany immer das Reglement vorgegeben.
Ja.
Aber jetzt seit diesem Jahr wollen sie nur noch elektrische Fahrzeuge am Hockenheimring haben. Das heißt, das elektrische Reglement wird weiterhin von der Formula Student Germany weitergemacht. Aber das Verbrenner-Reglement wird weiter von den Österreichern gemacht.
Oh ja, ich verstehe. Ja, ja. Und der Grund jetzt komplett auf Elektro umzusteigen, ist eben, dass das ja an der Stelle als das Kommende und
ist im Prinzip der Trend, ja.
Ja, das Konzept gesehen. So eine Hybridtechnik ist nicht irgendwie angedacht oder ist nicht möglich oder zu teuer, oder?
Ich habe es öfters mal gehört, dass das bieten auch manche Wettkämpfe auch an,
ja.
Aber das sind dann immer recht sehr, sehr wenige Teams, die da antreten.
Oh ja. Und insofern die letzten Verbrenner sind gebaut und sind dann aus dem Wettbewerb mehr oder weniger raus, was ja wahrscheinlich auch die Komplexität vereinfacht oder mehr schwieriger macht?
Eigentlich schwieriger macht tatsächlich. Also vor allem der ganze elektrische Teil ist deutlich, deutlich größer geworden. Mhm. Beim Verbrenner waren es halt hauptsächlich die Mechaniker, die da was machen mussten. Jetzt kam halt zusätzlich zur Mechanik auch der komplette elektrische Antriebsstrang. Vor allem der Hochvolt-Akku, das ist ja gar nicht mal so ungefährlich tatsächlich, weil es ist ein 600 Volt Hochvolt-Akku, was Studenten im Prinzip selber bauen. Mhm. Da kann natürlich immer wieder was schief gehen. Ist zum Glück bisher, soweit ich weiß, nie was schief gegangen, weil da die Formula Student mit dem Reglement sehr, 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 sehr stark auf Sicherheit geht. Also haben da tatsächlich sehr viele Regularien.
Also genau. Gerade weil du es ansprichst, hier bei uns in der Firma haben wir, kenne ich Mädel, die dort in der Elektronik oder genau für diesen Bereich zuständig war und die hat dann auch extra eine Schulung sogar selber, genau, glaube ich, bezahlt. Ja. Drei verschiedene Level gibt es da, um so eine Sicherheitsstufe über und Berechtigung in diesem Bereich überhaupt arbeiten zu dürfen, zu erwerben. Also das ist tatsächlich schon anspruchsvoll.
Ja, genau. Also ich habe auch einen Teil der Schulung. Also es gibt, das sind immer, es gibt E1, E2 und E3.
Das ist genau.
E1 ist einfach, dass du am Fahrzeug überhaupt eigentlich arbeiten darfst. E2 ist einfach, dass du sie freischalten darfst. Also du darfst gucken, okay, ist jetzt mein Auto sicher zu arbeiten? Und bei E3 darfst du dann auch tatsächlich unter Spannung arbeiten.
Ja. Für all die Hörer, die jetzt noch nicht gucken konnten und nicht so genau wissen, wie so ein Auto, das ihr baut, wie es die Formel des Du denn im Reglement definiert, ausschaut, gibt doch den Hörer mal so einen ganz kurzen Eindruck. Größe, Länge, Breite, Höhe, von den Dimensionen, wie man sich so ein Formel des Du nennt, Motorsportfahrzeug oder so ein Autorennen oder so ein Fahrzeug vorstellen kann.
Genau, also das Regelwerk, das sind natürlich relativ frei. Was sie uns geben, sind eigentlich nur grobe Dimensionen, wie Mindestradstand im Prinzip. Das sind, glaube ich, bei 1530 Millimeter.
1520 sind es.
Ja.
Das heißt, ungefähr einen halben Meter ist der Radstand. Natürlich haben wir Aerodynamik, die sehr weit nach vorne geht und noch sehr weit nach hinten geht. Das heißt, wir sind so bei knapp zwischen zwei und zweieinhalb Metern Länge. Bei der Breite sind wir knapp 1,5, 1,6 Meter breit. Genau.
Ja, das ist schon immer so reglementiert. Das heißt, die Fahrzeuge sind schon im Wesentlichen immer in der Breite, in der Höhe, in der Länge, in der Dimension. Es ist also über die Jahre so ziemlich gleich geblieben.
Genau, normalerweise ändert sich nicht so viel. Ich weiß es nicht, wie es ganz früher war. Ich weiß nur, dass wird uns definiert, wie groß unsere Aerodynamik sein darf. Wir haben, wenn man das Auto mal gesehen hat, fällt auf jeden Fall vor allem der ganz große Heckflügel auf.
Ja, ja.
Der ist ja riesig. Und ich weiß, dass früher, also der ist normalerweise reglementiert, dass man, der darf nicht über die Reifen stehen. Also
sie, von der Breite
her. Genau, von der Breite her muss er innerhalb der Reifen sein. Ich weiß, dass es früher war, dass man die Heckflügel deutlich größer gestalten durfte. Also die waren auch riesig, die waren noch größer.
Das heißt, es gibt schon immer im Reglement leichte Anpassungen, genau. Und die kriegt er dann rechtzeitig, um dann eben für die neue Saison,
genau, also die Reglementänderungen
zu wissen, was man bauen
kommen
darf.
Dann Ende Oktober, Anfang November.
Oh ja. Und die ersten Fahrzeuge, man kann es auf den Bildern ja auf eurer Webseite sehen, hatten ja noch gar keine Aerodynamik. Das war im Prinzip nur ein Monocoque mit vier Rädern dran. Und die ganzen Aero-Kits sind ja erst viel später auch entstanden. Und ich glaube auch wahrscheinlich die Befähigung, überhaupt zu simulieren und überhaupt Anpressdruck zu berechnen, die ganzen Aero-Kits zu designen, ist ja auch erst später dann, ja, habt ihr erst später dann auch erlernt, sagen wir es mal so.
Genau,
ist
eigentlich, also beim Thema Aerodynamik ist es größtenteils eigentlich tatsächlich Geldsache. Die ganze Aerodynamik, da macht es am meisten Sinn, das tatsächlich aus Carbon zu machen. Und Carbon ist halt immer relativ teuer.
Wenn wir schon gerade sagen, Fahrzeugtechnik ist gar nicht so weit weg von der modernen Formel 1, Formel 2, Formel 3, Formel 4. Carbon, vier Räder, Elektro, gut, Formel 1 fährt Hybrid, noch kein Elektro. Aber und Aero ist sehr ausgeprägt. Also so weit entfernt von technischen Stand ist das gar nicht eigentlich, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also vor allem in der Formel E, da gibt es halt...
Formel E natürlich zu nennen, genau.
Dann die zum Beispiel Rekuperation, soweit ich weiß, fährt die aktuelle Formel E auf der Hinterachse zumindest gar keine richtigen Scheibenbremsen, was man aus dem Fahrzeug kennt,
ja.
Sondern es gehen komplett auf Rekuperation. Was Rekuperation ist, man nimmt im Prinzip den Motor nicht mehr als antreibende Kraft, sondern als Generator und dadurch bremst es ab und man kann zusätzlich Energie vom Bremsen dann in den Akku wieder reinspeisen. Genau solche Sachen haben wir im Prinzip auch.
Mhm. Ja, gucken wir mal die Hauptbauteile an. Also, wir haben schon gesagt, wir haben es ja schon Sina, die Hauptteile, also Chassis, die Räder, die Antriebseinheit. Was kommt noch dazu? Und vor allem, was muss man kaufen? Was sind jetzt Sachen, die ihr selber fertigt? Also, Monocoque haben wir schon gesagt, lasst ihr extern zerfertigen, aber designt ihr alles selber. Also lass es da mal ein bisschen so durch die Fahrzeuginnerei sozusagen gehen.
Genau, ja. Also das Monocoque fertigen wir an sich auch selber. Wir packen es nur bei einem Sponsor in den Ofen, also damit das Carbon auch richtig aushärtet. Da gehen wir zu einem Sponsor. Alles befertigen an sich, das Carbon, das legen wir alles bei uns. Größtenteils. Die Formen an sich, die sind halt, dafür brauchen wir Fräser, weil das sind meistens recht komplexe Formen. Und das ist meistens, die Formen bestehen dann aus MDF oder Ureol.
Das musst du erklären, MDF.
MDF, das ist so, also gepresste Holzspäne quasi, die dann so zu Platten gepresst werden. und dann werden die so zusammengeklebt, damit man so einen riesen, riesen schweren Block hat aus Holz. Und da kann man dann gut fräsen und dann muss das nochmal quasi lackiert werden, damit man da eine schöne glatte Oberfläche bekommt und dann Carbon legen kann. Das heißt, es ist schon ein bisschen Aufwand, bis man dann überhaupt mal das fertige Bauteil dann rausbekommt. Mhm. Ja.
Dann die Thematik mit Elektro haben wir schon angesprochen. Die ganze Antriebseinheit, die macht bei euch jedenfalls auch die Crew komplett selber eigentlich, oder?
Ja, ja, genau. Also wir fahren zwei Motoren auf der Hinterachse. Mhm. Das sind mit sieben Radnermotoren. Radnermotoren heißt, die Motoren sind innerhalb der Felge. Also normalerweise kennt man es so von der Automobilindustrie, dass man halt entweder ein oder auch zwei Motoren innerhalb vom Fahrzeugchassis hat und dann geht im Prinzip eine Antriebswelle raus zum Rad. Bei uns, wir haben gar keine so richtige Antriebswelle, sondern der Motor ist halt direkt an der Felge dran und haben danach im Prinzip so ein Planetengetriebe, nennt es sich, die dann auch die Übersetzung hat.
Mhm. Ja, das heißt eigentlich vom Umfang des Antriebes ist der Elektromotor, der Elektroantrieb etwas platzsparender, könnte man das sagen, als der bisherige, als der Verbrennungs-Zweizylinder, glaube ich, war es, Verbrennungsmotor, oder?
Also der Motor an sich ist deutlich platzsparender.
Ja.
Was halt zum Motor immer dazu zählt, ist halt der Akku.
Ja, ja, klar.
Und der Akku, der wiegt halt knapp ein Viertel von der Gesamtmasse, also knapp 50 Kilogramm. Mhm. Und ich würde mal sagen, mit Motor und Akku kommen wir eigentlich auf die ähnliche Dimensionen. Aber ein Akku ist natürlich, kann man deutlich besser verpacken. Ich meine, der Akku ist eigentlich nur ein Rechteck. Mhm. Und der Motor, der hat halt viele komplizierte Kanten, der ist immer ein bisschen schwieriger zu einen Monocoque einzubauen.
Ja, wie ist denn das vom Gewicht her, wenn ich jetzt mal alles in allem Elektro- und Verbrenner vergleiche, Akku plus eben Antriebseinheit, die in den Rädern sitzt, versus eben den Verbrennermotor, was ist vom Gewicht schwerer oder leichter?
Also tendenziell sind die Elektroautos ein bisschen schwerer.
Ja.
Also unser wiegt 192 Kilogramm, wog er letztes Jahr.
192.
Oh ja. Ist sich eigentlich gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Es gibt aber auch schon Teams, die haben es geschafft, ich glaube auf 160 Kilogramm runterzukommen, also das ist schon ordentlich. Die Verbrennerautos sind tendenziell ein bisschen leichter. Ne?
Ja, und dann geht's auf die Wettbewerbe. Formula Student, also was steckt da genau dahinter?
Genau, also der Formula Student an sich ist ein weltweiter Konstruktionswettbewerb. Also da geht's gar nicht mal so darum, man baut das schnellste Auto. Klar, man kriegt auch dafür Punkte. Es gibt auch verschiedene Disziplinen, wo man auch Punkte bekommt, ohne dass das Auto überhaupt sich bewegt.
Ja.
Genau, ist, wie gesagt, weltweit, gibt's überall was. Wann es genau gegründet ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass es damals in den USA ein bisschen angefangen hat und dann Anfang der 2000er Jahre dann sich dann auch ein bisschen nach Europa rübergeschwappt ist. Ich glaube, ich habe es damals auch in Deutschland am Hockenheimring, hat es noch damals angefangen und ich glaube, Ulm war tatsächlich gar nicht mal, ist tatsächlich relativ schnell auch mit aufgesprungen, mit seit 2006, genau.
Ja, und die Formula Student ist aber anders als jetzt die Formel 3, Formel 2, Formel 4, Formel 1 oder andere Rennserien, nicht eine Rennserie, wo die Autos gegeneinander antreten und dann es um Geschwindigkeit geht, wie ihr schon gesagt habt, sondern ganz andere Disziplinen, betriebswirtschaftlicher Aspekt spielt die Rolle. Aber im Prinzip bei Wettbewerben, die Autos fahren einzeln, fahren nicht gegeneinander. Erklärt vielleicht mal so die verschiedenen Disziplinen, wie das bewertet, wie das bepunktet wird, wie man sich das so vorstellen kann.
Ja, also genau, wir haben verschiedene Disziplinen. Einmal ist da zum Beispiel das Acceleration. Da fährst du 75 Meter quasi geradeaus und beschleunigst so schnell es geht und wer dann halt am Ende die schnellste Zeit fährt oder ja, kriegt halt den ersten Platz. Und so wird das dann punktemäßig verteilt. Dann gibt
vielleicht da geschwind, machen wir gleich weiter. Geschwindigkeit und Beschleunigung. Also Beschleunigung hält ja, glaube ich, Team Uni Stuttgart einen Weltrekord, wenn ich das richtig
weiß. Tatsächlich seit dieser Saison Zürich.
Also Zürich, richtig, da war
genau, also Stuttgart letztes Jahr, glaube ich, eine 1,4er Zeit geschafft, von 0 auf 100.
1,4 Sekunden von 0 auf 100.
Sehr schnell.
Ausrufezeichen.
Aber Zürich hat es jetzt dieses Jahr, also letzte Saison nochmal richtig, richtig unterboten. Also sie haben es geschafft in, glaube ich, 0,956 Sekunden um den Dreh rum. 0 auf 100, das ist natürlich ordentlich.
Wow, ja. Raketenbeschleunigung.
Ja, das ist wirklich so. Also mit so einem Formel-Student-Wagen ist natürlich reglementtechnisch eigentlich gar nicht erlaubt. Also wir sind laut Reglement limitiert auf 80 Kilowatt und die hatten, weiß die genaue Zahl, wie es weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, aber die haben jedenfalls deutlich mehr gehabt.
Also von daher jedenfalls gibt es nichts Schnelleres als ein Formel-Student-Fahrzeug in Bezug mit Punkt Beschleunigung. Ja,
Genau.
Und Geschwindigkeit, Topgeschwindigkeit?
Also unser Fahrgen ist so um die 120 km/h.
120, also es ist jetzt nicht wirklich die Topspeed, die so jetzt vielleicht einen vom Hocker haut, sondern es ist eben Beschleunigung und sonst die Mobilität. Jetzt waren wir aber gerade, haben wir gerade unterbrochen, Sina, du warst gerade im Ausführen, da führen wir doch
genau.
gerne fort.
Dann gibt es noch zum Beispiel das Skidpad, wo du eine liegende 8 fährst. Also fährst rein, fährst 2 Runden den einen Kreis und dann rüber, nochmal 2 Runden und dann eben wieder raus. Und da geht es halt hauptsächlich um Kurven, also dass man halt möglichst schnell um die Kurven drum kommt. Und dafür haben wir zum Beispiel auch unseren riesen Heckspoiler, damit wir halt viel Downforce haben und damit halt mehr Druck auf die Straße ausüben können. Genau, dann gibt es noch das Autocross, wo du, also der Fahrer darf nur einmal die Strecke quasi ablaufen. Und dann muss er einfach aus dem Kopf dann die Strecke fahren. Das heißt, ohne vorher zu wissen, wirklich zu wissen, wo es lang geht. Und dann noch das Endurance, wo du, ja, wie viele Runden waren es nochmal?
Insgesamt 5.
Oder?
Ja. Insgesamt 22 Kilometer jetzt.
22 Kilometer, genau. Ja. Mhm.
Und es fahren verschiedene von euch, verschiedene Teilwettbewerbe oder habt ihr einen Fahrer, der alles fährt oder wie ist das?
Genau, es oder sind nur Fahrer? 4 Fahrer.
Ja.
Jeder Fahrer darf insgesamt nur in 2 Disziplinen teilnehmen. Genau. Und dann gibt es noch 2 Ersatzfahrer, die wir auch anmelden müssen, falls ein Fahrer ausfällt oder krank wird oder sowas. Mhm. Genau. Ja. Was aber seit diesem Jahr vor allem Formula Student Germany noch dabei ist. Es gibt ja verschiedene Cups auch auf den Wettkämpfen. Bei Formula Student Germany gibt es einmal den EV-Cup, das ist einfach Electric Vehicle. Da zählt neben den dynamischen Disziplinen, die Sina bereits erzählt hat, noch 2 autonome Disziplinen dazu. Das ist auch einfach nur der Acceleration und einmal das Skidpad komplett autonom. Und dann gibt es noch den 2. Cup, das ist im Prinzip der DV-Cup. Der DV ist einfach Driverless Vehicle. Da gibt es neben den Acceleration und den Skidpad auch noch ebenfalls ein Autocross komplett autonom und auch noch den Track Drive komplett autonom. Der Track Drive sind dann insbesondere 10 Runden, genau, sind dann um die 11 Kilometer komplett autonom.
Ja, die Wettbewerbe sind aber ziemlich immer die gleichen, oder? Hat sich da auch über die Jahre was verändert, oder?
Meinst du zwischen den Wettkämpfen?
Also das im Prinzip ein Jahr vielleicht mal, was weiß ich nicht, wegen der 8, sondern wegen der 9 gefahren wurde. Okay, die kannst du nicht fahren. Oder so irgendwas. Oder vielleicht im Endurance plötzlich, was weiß ich, 25 statt 30 Runden oder vielleicht ein Wettbewerb komplett neu. Was weiß ich, in Schönberg hochfahren oder runter, irgend sowas. Also die Wettbewerbssituation ist im Prinzip immer so die gleiche. Die
genau, Wettbewerbe. Also, soweit ich weiß, ändert sie sich auch nicht.
Ja, okay. Also man weiß im Prinzip, auf was man achten muss oder was, wie man sich vorbereitet und auch ein bisschen, wie man die Abstimmung vielleicht ähnlich vergleichbar wie im Vorjahr machen muss, um dann an der Stelle erfolgreich zu sein. Das heißt, kann aber je Wettbewerb sein, dass man vielleicht irgendwo auch was umstellt, zum Beispiel irgendwo von der Kurve einen anderen, irgendwie einen Heckflügel, einen anderen Einstellwinkel als von der Distance, wo man auf Beschleunigung geht, wo du dann vielleicht Heckflügel flach stellst oder wie auch immer, dass man dann im Prinzip dann halt Einstellungen oder Anpassungen je Wettbewerb vornehmen muss, oder?
Genau, das sind vor allem die Einstellungen zwischen der Acceleration und dem Skidpad ändert sich sehr, sehr stark. Bei Acceleration geht es einfach nur darum, so schnell wie möglich geradeaus zu fahren. Da ist natürlich, würde sich am meisten Sinn machen, so wenig Drag wie möglich, aber so wenig Drag.
Ja.
Und so wenig Drag im Prinzip wie möglich.
High-Speed, flach, schnelle Strecke.
Genau, beim Skidpad ist es ein bisschen anders. Mhm. Dadurch, dass man eigentlich relativ konstant eine Geschwindigkeit fährt, aber halt es nur darum geht, okay, so viel Grip aufzubauen, dass man halt so schnell wie möglich um eine Kurve fahren zu können, sagt man, okay, Drag ist uns im Prinzip an der Stelle ziemlich egal, einfach so viel Downforce wie geht.
Ja, ja. Wie ist denn im Prinzip mit der Aero bei euch? Also ihr habt ja gleich ein bisschen abgeschaut, auch bei den modernen Ground-Effekt-Fahrzeugen, die jetzt auch wieder verstärkt in der Formel 1-Konzeption zum Einsatz kommt. Also im Prinzip umgedreht, das haben wir ein Flugzeugprofil, das Anbrustdruck, Abtrieb erzeugt. Das, glaube ich, habt ihr ja an den Seitenteilen schon auch inzwischen. Ne? Also,
ja, genau.
Genau, die Aero-Funktion, die wir ansprechen, ist da sehr stark an Ground-Effekt orientiert.
Also, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, generieren wir circa 20 bis 30, 200 bis 300 Newton bei ca. 60 km/h. Das vergleichen wir so 20-30 Kilogramm nur über den Unterboden.
Ja.
Also Frontflügel, Heckflügel zieht da gar nicht mit rein.
Genau, auf das wollte ich hinaus. Und ich glaube, es gab eine Rechnung, das haben wir irgendwie, hat mir mal euer Vorgänger glaube ich, erzählt, Karl oder Ilja, über schöne Grüße, ich weiß, ihr hört zu, dass man ab einer bestimmten Geschwindigkeit an der Decke fahren könnte, umgekehrt durch die mit genau. so einer Aero. Das ja, ist genau. also auf das, was ich hinaus will. Das ist dermaßen ausgeklügelt und ausgefeilt, so ein Fahrzeug, was den Aero-Kit angeht, dass man also wirklich ja beeindruckt sein kann.
Ja, genau. Also wir generieren auch deutlich mehr Downforce als ein Formel-1-Wagen an sich, weil uns halt der Topspeed nicht wirklich interessiert.
Mhm. Ja, und das Ganze, haben wir schon gesagt, ist Carbon, ist knapp 200 Kilo schwer und von daher ja hochmodern. Antrieb haben wir schon gesagt. Nein, Räder, Reifen, wie groß, wie viel Zoll sind das und was was für Reifen fahrt ihr?
Also wir fahren aktuell eine 13 Zoll Kinematik, also wir haben 13 Zoll Reifen dran und soweit ich weiß 10 Zoll Felgen. Genau, es gibt auch Formula Student Teams, die fahren, ich glaube auch 18 Zoll, das ist aber eher die höhere, also die größeren Reifen.
Ja, gibt's ja auch harte und weiche Reifen oder irgendwie Profil und ohne Profil, also Regen mit, also ja, Regenprofil oder ohne Slicks oder
genau, also profiltechnisch gibt's, also müssen im Prinzip auch Regenreifen mitnehmen und Slicks im Prinzip. Wir sind aber jetzt nicht so limitiert wie in der Formel 1, sondern eigentlich dürfen wir so gut wie jeden Reifen fahren. Genau.
Gibt es ein Limit, was zum Beispiel Reifen angeht, was Ressourcen angeht oder auch was Testtage angeht im Sinne von Kosten?
Nee, da gibt's kein Limit. Es gibt sogar Teams, die entwickeln eigene Reifen extra für Formula Student.
Oh ja. Aber ihr bezieht ihr dann von irgendeinem vom Reifenhersteller? Oder
genau, von Hoosier. Das sind unsere Reifen, ja.
Ah ja, aha. Jo. Und wie lange hält dann zum Reifen? Also ich weiß ja, in DTM oder Motorsport hast du ja zwangsweise einen Reifenwechsel in jedem Rennen. Also unheimlich viel auf Verschleiß von Reifen. Wie ist das bei euch? Wie lange hält so ein Einsatzreifen?
Einsatzreifen, wenn man die hart fährt, um die 200 Kilometer tatsächlich.
Mhm.
Genau.
Ja. 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 Ist schon auch eine kleine Strecke oder auch ein bisschen was.
Ja,
ihr fahrt ja nicht ganz so lange Strecken
normal. Ja, also eigentlich pro Saison. Ist immer von Saison zu Saison abhängig, wie viele Testtage wir haben. Mhm. Wir versuchen immer um die 500, 600 Kilometer zu fahren. Mhm. Ist immer von Saison abhängig. Also letztes Jahr waren wir ein bisschen drunter mit, glaube ich, knapp 300 bis 400 Kilometer, die wir dann vor dem ersten Wettkampf hatten.
Wir haben schon gesagt, ihr baut jedes Jahr ein Fahrzeug und das Fahrzeug ist schon relativ fortgeschritten und steht momentan wahrscheinlich bei euch irgendwo in der Garage oder irgendwo unter THU oder wo steht das Fahrzeug? Wie weit ist es gerade?
An der Technische Ulm haben wir eine eigene Werkstatt im Prinzip. Da steht das Auto gerade eben.
Und die nächsten Schritte, die nächsten Meilensteine bis zur Präsentation, was muss noch gemacht werden in diesem Jahr?
Also erstmal wollen wir natürlich das Auto davor auf jeden Fall mal fahren sehen. Mhm. Dafür wollen wir jetzt hier diesen Samstag das Auto mal in Bewegung sehen. Danach, kurz darauf, am Wochenende danach, ist auch das Ziel, das erste Mal auch komplett autonom fahren zu gehen. Und genau, danach ist hauptsächlich Vorbereitung für die ganzen Wettkämpfe und zwischendrin auch mal ein Rollout, wo das Auto dann tatsächlich auch mal vorgestellt wird.
Mhm. Kann man den sagen, den Termin? Der ist?
Genau, der ist 7.6.
7.6. an der HNU, oben wieder wahrscheinlich.
An der THU in der Aula.
THU natürlich, genau. THU natürlich in der Britwitzstraße mit großen Präsentationen wahrscheinlich wieder in der Aula und anschließend wer mag, kommt dazu und kriegt irgendwas zum Essen und kann sich mit Team und Machern unterhalten, also so wie er das jährlich dann macht.
Ja, genau.
Also für alle Interessierten auf jeden Fall, der Termin wäre ein Kalender, 7. Juni. Und dann geht es auf große Fahrt, beziehungsweise eben zu den Testfahrten und zu den verschiedenen Events. Ihr könnt ja nochmal ganz kurz sagen, wann, wo sind in diesem Jahr die Events, wo fahrt ihr hin und wie viele Leute fahren da mit, wie geht das alles so?
Also auf Events fahren wir dieses Jahr dreimal. Also wir fahren erst nach FS Austria. Das ist in Spielberg, auch an der Formel 1 Strecke, also am Red Bull Ring. Ziemlich cool. Dann geht's...
Da freut sich jemand.
Ja, absolut. Dann geht's nach Ungarn. Ja, und zum Schluss machen wir einen Abstecher an Hockenheimring nach Deutschland.
Ja, also durchaus Profi-Rennstrecken, wo auch die Formel 1 unterwegs ist und insofern natürlich dann einfach auch der Motorsportgeist ein bisschen unterwegs ist und das sind dann die vielen 80, 100 Teams dann auch mit euch dann immer dann auch präsent, ne? Also wahrscheinlich alle immer dabei. Wie gut kennt ihr euch untereinander? Wie gut tauscht ihr euch auch vielleicht aus zu bestimmten Themen, dass man mal sagt, wie habt ihr das gebaut, wie habt ihr das gelöst, wie weit ist man Konkurrenz, wie weit ist man aber auch teampartnerschaftlich oder verbunden, wie offen oder wie versteckt ist das? Weil der Formel 1 weißt du ja auch, da werden die Autos abgedeckt, da werden in der Präsentation die Teile noch nicht mal offengelegt, sondern erst zum Renneinsatz die tatsächlichen Aero-Teile dran geschraubt. Wie ist das bei euch?
Also bei uns Konkurrenzdenken ist natürlich da, aber dadurch, dass wir eigentlich alle gleich alt sind, sind alle Studenten, Feuern, also das Feuer ist bei allem das gleiche im Prinzip, ist es bei weitem nicht so wie in der Formel 1. Also ein paar Kollegen und ich waren jetzt auch vor 2-3 Wochen mal unterwegs bei ein paar anderen Teams im Stuttgarter Raum und haben sich da einfach das Auto angeschaut und die haben uns da einiges erklärt, wie die es machen, was deren Konzepte sind. Also sind eigentlich immer recht offen, vor allem dann auf den Events, also auf den Wettkämpfen an sich. Laufen auf ab und zu mal rum, reden da mit den Leuten und dann, wenn man mal fragt, okay, wenn man mal nicht das Gespräch gehabt hat und dann mal fragt, ob man ein Foto davon machen kann, dann sind sie eigentlich immer offen. Mhm. Also die Leute, die es designt haben, die wollen natürlich auch ein bisschen Anerkennung dafür und das kriegt man auch am besten von anderen Teams auch.
Ja, aber optisch sind die Fahrzeuge relativ ähnlich, glaube ich, gell? So von, wenn man mal ein bisschen schaut.
Von den Dimensionen schon, aber eigentlich sind die schon ziemlich anders, ehrlich gesagt.
Ja, also doch die technische Realisierung, wenn man ins Detail schaut, unterscheiden sich dann doch alle. Genau. Was ich vorher fragen wollte, zum einen das Thema, wie ermittelt ihr denn eure Fahrer? Müssen das die Schnellsten, die Flottsten oder muss das auch jemand sein, der klein und leicht ist? Oder wie kriegt ihr eure Fahrer?
Also vor allem für die Disziplinen Acceleration, Skidpad, da macht es am meisten Sinn, einen leichten Fahrer zu haben. Da suchen wir im Prinzip sehr, sehr leichte Fahrer im Team. Für die Disziplin Autocross und Endurance brauchen dann meistens Leute, die sich auch ein bisschen im Auto auskennen. Nicht nur, wie es sich beim Fahren verhält, sondern es auch technisch gesehen, vor allem beim Endurance, wo es dann vor allem darum geht, einfach um Langlebigkeit. Da setzt sich dann meistens dann ein Mechaniker und Elektriker rein, der dann das Auto im Prinzip selber gebaut hat.
Ja, ich weiß, ihr habt, oder zumindest in früheren Jahren, dann auch immer über Kart, also auf der Kartstrecke, und da den schnellsten oder den geeigneten Fahrer ermittelt. Macht ihr auch wieder so, oder?
Das machen wir immer noch so. Das hatten wir jetzt letzte Woche, wir haben tatsächlich auf der Kartbahn.
Oh ja. Aha. Ansonsten muss man irgendwie eine Lizenz haben, irgendwie, um so ein Fahrzeug zu fahren? Oder also
ganz im Gegenteil. Tatsächlich darf man gar keine Lizenz haben, um zu fahren.
Ah, okay.
Führerschein natürlich.
Ja, Führerschein bräuchte man, genau. Das wäre einfach unfair von den anderen Teams, weil manche Teams haben natürlich geldtechnisch deutlich mehr Mittel als kleinere Teams. Mhm. Und die könnten sich jetzt mal ganz extrem gesagt mal den Max Verstappen herholen.
Ja,
der müsste sich einmal an die Uni anmelden und dann könnte da rein theoretisch mitfahren.
Also das wäre nicht erlaubt.
Wäre natürlich nicht erlaubt.
Wobei die Frage ist, ob Max Verstappen mit diesem Fahrzeug auch so zahlen könnte, weil es kommt ja auf andere Qualitäten an. Aber so ein kleiner, leichter, ein Alain Prost war zum Beispiel immer sehr klein und leicht, das weiß ich. Oder andere in der Formel 1, ja, Alain Prost, glaube ich, 1,55 oder sowas. Ja. Auf jeden Fall ein leichter, kleinerer, der ist da an der Stelle der Richtige. Und natürlich ein gewisses Fahrzeugbeherrschung, vielen braucht man dann schon. Mhm. Bist du auch schon mal mitgefahren, Sina, mit dem Fahrzeug, also selber aktiv gefahren?
Tatsächlich noch nicht, nein.
Nicht, nee. Du, Tim?
Ich war letztes Jahr Ersatzfahrer und dann Anfang dieses Jahr machen wir eigentlich immer so ein Teamfahren. Da darf jeder mal fahren.
Ja.
Sina darf das dann nächstes Jahr wahrscheinlich da auch mal fahren.
Ja. Aber die Ausstattung, ich glaube, ihr habt dann auch feuerfeste Overalls, ihr habt ein Handsystem, ihr habt einen vollqualifizierten 4x4-Regel in Helm. Also das ist ein Profi-Outfit, wenn ich das
genau, da haben wir im Prinzip insgesamt 5 Sätze. Also da kann sich der Kleinste reinhocken, da kann sich auch der Größte reinhocken. Also da mache ich genügend da.
Also für alle, die mal gerne Rennfahrer möchten sein möchten oder mal gerne mal fahren möchten, für die ist natürlich dann ein Highlight.
Genau.
Ja, also eine super Sache, auch wenn es nicht ganz so schnell geht. Aber die Beschleunigung, haben wir schon gesagt, ist gigantisch.
Ja, also Top-Geschwindigkeit brauchst du auch gar nicht. Also die braucht man, die erreicht man eh nur bei der Disziplin Acceleration.
Ja, ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, haben wir immer so ein bisschen gestreift, autonomes Fahren. Das ist natürlich von der Faszination oder auch vom Stand der Dinge, das Auto selbstständig fahren, ein Ding. Euer Auto ist tatsächlich in der Lage, dann komplett autonom zu fahren. Wie ist da der Entwicklungsstand? Auf was läuft es hinaus, dass irgendwann mal Formel Student ganz autonom fährt, keiner mehr reinsitzen muss? Oder wie ist das?
Was die Formel Student da genau vorhat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob die jetzt irgendwas sagen, es muss ein rein autonom sein. Ehrlich gesagt denke ich jetzt mal nicht darüber nach. Also denke ich jetzt mal nicht, dass das passieren wird. Einfach weil die ganz normalen Rennserien auch weiterhin mit einem Fahrer drin haben. Vermute mal, das wird weiterhin so bleiben, dass es so eine Mischung ist. Dass das Auto beides machen können, dass beides machen muss.
Mhm. Wie ist das eigentlich? Wollt ihr nachher auch mal in dieses Metier? Also ich glaube, der eine oder andere ist ja auch von euren Absolventen. Wir haben es in der Pause gesprochen, dass jemand auch in der DTM ist oder auch schon in die Richtung gegangen ist. Wollt ihr auch mal in den Richtung Fahrzeugbau, in die Fahrzeugindustrie oder gar vielleicht in Motorsport? Oder wie ist so der Wunsch?
Fahrzeugindustrie auf jeden Fall, also irgendwas mit Fahrzeugen, deswegen studiere ich auch Fahrzeugtechnik, ist schon mein Wunsch. Motorsport hat natürlich seinen Appeal, also es reizt einen schon so ein bisschen, mich auf jeden Fall, aber da, also ja, schnuppere ich jetzt erstmal bei Einstein Motorsport ein bisschen rein und bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß, mal schauen, wie es mir dann,
Auf jeden Fall, es ist schon, also die Befähigung, die man erlernt, glaube ich, beurteilen zu können, ist gigantisch. Und wenn man da mal durchgelaufen ist und die Befähigung hat, dann wirst du wahrscheinlich in der Fahrzeugindustrie auf jeden Fall gesucht. Und ich glaube, eure Vorgänger haben alle auf jeden Fall auch in diesen Bereichen noch irgendwo einen Job gefunden.
Ja, genau.
Also die Namen, die ich im Kopf habe, die sind alle irgendwo heute in diesem Umfeld irgendwo doch in der Autoindustrie.
Ja, klar. Also da hat man jetzt seine Erfahrungen gesammelt während dem Studium.
Ja.
Macht natürlich Sinn.
Ja, und für alle nochmal, die mitmachen wollen, vielleicht fürs nächste Semester, bis wann muss man sich wo bewerben oder dann melden, wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ich mag auch. Also jemand, der also, am nächsten mit also euch...
Im Prinzip muss man eigentlich ein Student sein. Mhm. Man kann sich eigentlich über die komplette Saison entlang bei uns anmelden. Mhm. Am meisten macht es natürlich Sinn am Semesteranfang. Also im Wintersemester dann Richtung Oktober und... Genau, ja. Am Winter, Sommersemester dann Richtung hier.
März, und sonst April. Kontakt einfach über die Website.
Genau.
Sehr schön. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Ihr seht selber, die Plattform ist schon wieder vorüber. Mir bleibt nur, mich ganz herzlich zu bedanken, dass wir heute wieder über Einstein Motorsport berichten konnten. Mein Name ist Michael Trost, in der Moderation. Ihr sagt nochmal, wer heute da war.
Guten Tag, mein Name ist Tim Riemen.
Und Sina Merle.
Und wir sagen es nochmal, am 7. Juni ist die Präsentation. Und dann einfach bei euch der Website gucken, wenn man euch mal auch so wo wie fahren sehen kann. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war es dann für heute auch schon wieder in Plattform. Wir wünschen einen schönen Nachmittag noch. Bleibt gern dran bei Radio 4FM und auf bald. Bis dann. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.